wollte die Textilindustrie ansprechen, dass es diese Form genommen hat und so persönlich geworden ist. Das war nicht der Plan.
We realized that beyond the one tower in St. Gallen, there was a need to create a sort of atlas of the 27 remaining ones.
Handwerk ist sehr wichtig in meiner Arbeit, weil ich durch das Machen entdecke, durch das Experimentieren, wie so weiterkomme.
Something that also Stephanie enjoys is discussing these materials, what they communicate, how they feel in your hands, and that's something I also really love exploring when I design a book.
Willkommen bei Nicht nur schön,
dem Bücher-Podcast, der beim Inhalt anfängt und bei der Gestaltung endet.
Mein Name ist Jonas Wanderler.
Und ich bin Laura Breitschmidt. Ausnahmsweise ist es Abend, wenn wir aufnehmen, Jonas. Wir hatten einen spannenden Tag. Sowieso, diese Wochen sind spannend. Wir sind nämlich online gegangen mit unserer neuen Webseite. Also ein Hinweis an euch alle, besucht www.nichtnurschön.ch.
Und das war nicht das einzige Projekt, was wir neben dem Podcast noch angerissen haben. Wir haben nämlich zum ersten Mal unter dem Label Nicht nur schön eine Publikation rausgegeben. Und zwar ist es die gedruckte Version unseres Gesprächs mit Maximilian Schachtner von Squama Recordings, diesem Label aus München. Wir haben dafür das Plattenformat gewählt und bestückt mit dem ganzen Gespräch ein leicht editiertes Skript davon.
Nun aber genug Werbung von unseren Nebenaktivitäten. Wir sind hier, um ein Buch zu besprechen. Jonas, du hast eines vor dir liegen. Magst du direkt loslegen?
Ich lege direkt los und ich warne auch schon, es ist ein großes, ein dickes, ein komplexes Buch. Ich probiere mich trotzdem knapp zu fassen. Wie gesagt, es ist ein großes Buch. Es ist etwa 35 cm hoch und etwas breiter als ein A4. Es ist auch ziemlich dick. Wenn ich das Buch in die Hand nehme, dann berühre ich das Papier des Umschlags und der ist dunkelrot, es ist sehr rau und ungestrichen. Öffne ich das Buch, sehe ich direkt das Inhaltsverzeichnis, das ist wiederum auf ein lachsfarbenes Papier gedruckt. Und hier entdecke ich schon die erste Eigenheit dieses Buches, nämlich eine Klappe. Und in dieser Klappe sehe ich einen Bildindex. Man sieht 27 Gebäude und daneben ist eine abstrahierte Schweizer Karte mit einem Zoom auf einen Kanton. Wenn ich die Klappe wieder schließe und anfange im Buch zu blättern, merke ich schnell, dass das Layout in zwei Teile aufgeteilt ist. Einerseits vom oberen Seitenrand hängend und in Rot gedruckt und andererseits vom unteren Rand hochwachsend und in Schwarz gedruckt. Und das sind zwei Bildströme, die horizontal durch das ganze Buch fließen und sie überlappen sich ab und zu, wobei die rote Farbe über die schwarze Farbe gedruckt ist. Es sind 350 Seiten ungestrichenes weißes Papier und am Ende dieses Bildteils komme ich zu einem Art Index. Dieser ist auf gestrichenem Papier gedruckt. Es ist eine etwas andere rote Farbe, vielleicht so burgunderrot. Und man sieht alle Bilder vom roten Teil des Buches und darunter auch die Bildunterschriften mit der deutschen Übersetzung, weil im ganzen Buch sind die eigentlich in Englisch gehalten. Und nach diesem Index kommt nochmal ein Papierwechsel. Es sind zwei Essays, einer davon mit Recherchematerial bebildert und beide sind auf einer Art gräulichem Zeitungspapier gedruckt. Am Ende der Publikation treffe ich wieder auf dieses lachsfarbene Papier, auch hier wieder eine Klappe. Und in dieser Klappe ist nichts gedruckt, sondern befindet sich ein Objekt. Ein achtseitiges Leporello, das vierfarbig bedruckt ist und darauf sieht man wieder ein Gebäude in verschiedenen Detailansichten.
Und das sehe ich jetzt, das seht ihr nicht. Jonas hat dieses Leporello aus der Klappe herausgenommen. Sie ist ein eigenständiges Objekt.
Genau, ein Leporello ist ein im Zickzack gefaltetes langes Papier und es hat das gleiche Format wie das Buch. Ich stecke das wieder rein, mache auch die Klappe wieder zu. Auf der letzten Inhaltsseite sehe ich noch etwas Schimmerndes. Es ist ein Sticker aus irisierendem Material und darauf ist eine Handskizze eines Gebäudes. Ja, es ist so eine Art Bauernhaus. Und nun klappe ich das Buch zu. Ich lande auf dem Backcover. Da ist, wie man das gewohnt ist von Büchern, der Klappentext auf Deutsch und auf Englisch. Ich drehe das Buch wieder um und lande auf dem Cover. Und hier steht in einer etwas manierierten, geschwungenen Schrift, vertikal laufend, der Titel: Forget Me Not, Vergiss Mein Nicht, Stefanie Bächler.
Wir haben das letzte Jahr ziemlich viel Zeit mit den schönsten Schweizer Büchern verbracht. Das vorliegende Exemplar war aber nicht auf dieser Liste. Wo hast du das ausgegraben?
Ja, ausgegraben ist vielleicht nicht der richtige Begriff. Es ist nämlich eines der schönsten niederländischen Bücher oder wie man dort sagt, die bestgepflegten Bücher der Niederlande. Und von diesem Buch kann man auf jeden Fall behaupten, dass mit Pflege und Liebe zum Detail nicht gegeizt wurde. So sehr, dass es am internationalen Wettbewerb der schönsten Bücher aus aller Welt mit der goldenen Letter ausgezeichnet wurde. Und diese goldene Letter, die wird von der Stiftung Buchkunst mit Sitz in Leipzig und Frankfurt aus allen nationalen Wettbewerben für Buchgestaltung gekürt. Also nochmal, ich habe es nicht ausgegraben, sondern es ist quasi das schönste Buch der Welt und darüber wollten wir natürlich auch hier sprechen.
Ich stelle mir jetzt gerade vor, wie es die Jury ausgegraben hat. Es scheint ja unmöglich, alle Bücher der Welt zu jurieren.
Ja, effektiv bin ich auch froh, dass diesen Teil andere Leute übernehmen. Wir sprechen heute einfach darüber und nehmen dieses Objekt unter die Lupe. Wie die Objektbeschreibung vermuten lässt, ist es eben nicht nur ein facettenreiches Buch, sondern auch ein vielschichtiges Projekt, von dem ich heute erzählen werde. Forget Me Not ist ein Künstlerinnenbuch, das das gleichnamige Projekt der Schweizer Künstlerin Stefanie Bächler dokumentiert und kontextualisiert. Stefanie Bächler hat ursprünglich in Luzern Textildesign studiert und nach dem Studium hat sie im St. Galler Textilunternehmen Jakob Schläpfer gearbeitet. In dieser Zeit fuhr sie täglich an einem sonderbar anmutenden Turm vorbei, von dem ich eben vorhin schon gesprochen habe. Und Jahre später wird dieser Turm auch zum Startpunkt des Projektes, was hier dokumentiert wird.
Vielleicht kannst du mir diesen Turm etwas genauer beschreiben. Ich habe einen solchen Turm nämlich nie in echt gesehen.
Ja, es ist eine Art Schale, was so ganz in die Höhe gezogen ist. Also auf einem weiß angemalten Fundament aus Stein steht ein hohes Holzgebäude, etwa vielleicht 20, 25 Meter hoch. Darauf ist ein Schindeldach gelegt und es ragt aber sehr weit über die Fassade des Gebäudes hinaus und hat rundherum eine Art Vorhang aus Holz. Und für diese spezielle Form gibt es natürlich auch einen Grund. Unter diesem Dach wurden früher Stoffbahnen aufgehängt, nachdem sie gefärbt wurden. Dieses Gebäude ist sozusagen ein verbliebener Zeuge der Zeit, in der St. Gallen eine Hochburg der Textilindustrie war. Grob gesagt war das in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.
Textilindustrie und St. Gallen wird ja langsam zu deinem Fachgebiet, Jonas. Du hast ja in Sabor schon darüber gesprochen, nämlich als es um diesen Robotermenschen ging in Folge 13, war das?
Genau, der Vater des Erfinders von Sabor war auch in der Textilindustrie in Gossau tätig und so mache ich hier einfach weiter in dieser Region der Schweiz. Ja, Stefanie Bächler hat diesen Turm nie vergessen, auch Jahre später, als sie bereits in die Niederlande gezogen war, um dort ihren Master zu absolvieren. Und im Rahmen einer Residency kam sie dann zurück in die Region und hat dieses Projekt angerissen. Man muss sagen, dass sie dann mittlerweile künstlerisch tätig war. Sie hat ein paar Jahre in der Textilindustrie und in der Modebranche gearbeitet und hat sich dann aber umorientiert. Ihr Ziel war es, diesen Turm mit einer Installation zu reaktivieren und zu zeigen, was er ursprünglich war. Auf dem eingelegten Leporello im Buch sieht man Fotos der fertigen Installation in Zusammenarbeit mit der Kunsthalle St. Gallen und ihrem Kurator Giovanni Carmine konnte das Projekt schließlich umgesetzt werden. Nach Jahrzehnten, während denen der Turm seine ursprüngliche Funktion verloren hatte, hingen im Sommer 2024 endlich wieder Stoffbahnen von diesem Turm herunter. Aber statt der traditionellen Textilien hat Stefanie Bächler Bahnen aus einem irisierenden Material vom Dach gehängt und das ist eine ähnliche Materialität wie der Sticker, den ich vorher bei der Objektbeschreibung erwähnt habe. Diese Bahnen sind nicht etwa gefärbt oder gedruckt, sondern perforiert. Und das Muster ist eine Vorlage, die in der halbindustriellen Stickproduktion und abgeleitet vom Muster, das für die Blume Vergissmeinnicht verwendet wird. Das passt natürlich inhaltlich sehr, weil sie sich erinnert an die Textilindustrie und gleichzeitig hat es auch den Namen dem Projekt verliehen.
Du hast jetzt einen Turm beschrieben, dieses hochgezogene Chalet. Du hast aber auch von 27 anderen Türmen erzählt. Kannst du noch etwas dazu sagen?
Ja, ich habe ja bei der Objektbeschreibung schon erwähnt, es gibt diese zwei Stränge im ganzen Buch und die schwarz gedruckte Ebene am unteren Rand der Publikation zeigt eine fotografische Dokumentation der 27 verbliebenen Türme in der Schweiz, die größtenteils in den Kantonen St. Gallen und Glarus stehen. Stefanie Bächler hat das Projekt zum Anlass genommen, die verbleibenden Gebäude zu besuchen und zu dokumentieren. Begleitet wurde sie von der Fotografin Ladina Bischoff. Jedes Gebäude wird im Buch großzügig gezeigt, also pro Buchseite ist jeweils eine Fotografie zu sehen. Das sind einerseits Detailfotografien, aber auch immer die Gebäude als Ganzes. Und diese werden begleitet durch eine Art Steckbrief, wo so technische Daten angegeben werden, was es früher war und wie es heute genutzt wird. Diese Infos sind so in einer fetten, serifenlosen Schrift gesetzt und muten ein bisschen dem Swiss-Style an.
Das ist ja ganz etwas anderes, als was ich jetzt auf dem Cover sehe.
Ja, dem gegenüber steht eben am oberen Seitenrand ein roter Teil, auch horizontal fließen. Und das ist eine Abbildung der persönlichen Recherche der Künstlerin. Und das ist viel eklektischer, also viel freier, sowohl vom Layout als auch vom Inhalt. Es besteht aus E-Mails, aus Referenzbildern, aus Texten, aus Skizzen. Und die bilden zusammen eine Art Stream of Consciousness, die während diesen ganzen 3 bis 4 Jahren ja im Kopf der Künstlerin abgegangen ist. Und diese beiden Bildstrecken zusammen, die erzählen eben verschiedene Facetten dieser Geschichte und verweben sich visuell. 2 Texte am Ende des Buches ordnen das Projekt dann auch noch kulturhistorisch ein und sie greifen Themen wie die Industrialisierung in der Schweiz, der damit verbundene Kolonialismus, aber auch Frauen- und Kinderarbeit auf. Und davon war natürlich die Schweizer Textilindustrie auch betroffen. Also wie du hörst, das Buch ist sehr reichhaltig. Man kann da noch viel tiefer eintauchen, als ich das jetzt beschrieben habe. Aber wir wollten natürlich auch gerne mit den direkt Beteiligten sprechen, damit wir auch durch ihre Stimmen ein bisschen mehr über das Buch erfahren können. Die Hauptprotagonistin in diesem Buch ist natürlich Stefanie Bächler, die Künstlerin, die Autorin dieses Projekts. Und sie ist ursprünglich aus dem Kanton Freiburg.
So wie du, Jonas.
Ja, genau. Und an dieser Stelle kann ich vielleicht auch erwähnen, dass ich mit Stefanie im Gymnasium war in Freiburg. Das ist schon lange her, aber wir waren sogar im selben Schwerpunktfach, also bildnerisches Gestalten. Und es war einfach cool, sich nach all diesen Jahren im Rahmen dieses Podcasts mal wiederzusehen, weil sie lebt eben heute in den Niederlanden. Nach ihrem Bachelor in Textildesign in Luzern hat sie den Master in Fashion an der Kunsthochschule Artes in Arnhem besucht. Und nachdem sie einige Zeit als Textildesignerin in St. Gallen und London gearbeitet hat, hat sie ihren Fokus mehr und mehr auf ihre künstlerische Praxis gelegt. Sie arbeitet oft skulptural und bevorzugt die Materialien Ton und Textil. Sie lebt und arbeitet in Amsterdam. Wir konnten sie aber in den Räumlichkeiten des Gewerbemuseums Winterthur treffen, wo sie im Herbst Teil der Gruppenausstellung «Giebstoff» war.
Du hast als Textildesignerin gestartet, heute bist du Künstlerin. War es ein fließender Übergang von deiner Praxis als Designerin hin zu freien künstlerischen Arbeiten?
Für mich selbst nicht, vielleicht von außen sieht es so aus. Nach meinem Master habe ich ein Jahr in London gearbeitet für Hussein Shalayan. Da war ich wirklich so in der Mode, in diesem Fashion-Business und schnell gemerkt, eigentlich will ich Keramik machen. Und auch während dem Studium habe ich schnell gemerkt, die Kleider ist mehr das Kulturelle, das mich interessiert, aber gar nicht so das Kleid an sich. Wenn sie mir fragten, how can she get in, where do you put the zipper, hat es mich total gestresst. Durch die Keramik konnte ich wie so in diese Kunstrichtung kommen und dann bin ich immer mehr weg vom Körper und jetzt eben bin ich auch viel freier wie im Raum. Und ich glaube, ich wollte einfach nicht funktionale Sachen machen.
Das Buch dokumentiert eine Installation, eine installative Arbeit, die du gemacht hast. Perforierte Textilbahn, die wir auch hier im Raum gesehen haben vorhin. Davor hattest du auch schon ein Buch gemacht über deine Arbeiten in Ton. Das hieß Dear Clay. Und in beiden Arbeiten ist ein Material im Vordergrund, einmal eben Ton, einmal dieser Stoff. Und uns würde interessieren, über den Stellenwert vom Handwerk in deiner Arbeit zu sprechen. Hast du da einen speziellen Zugang dazu? Oder?
Handwerk ist sehr wichtig in meiner Arbeit, weil ich durch das Machen entdecke, durch das Experimentieren, wie so weiterkomme. Oder ein anderes Wort, das mir wichtig ist in diesem Zusammenhang, ist Tacit Knowledge. Also das heißt, wie so diese gelebte und persönliche Erfahrung. Und ich glaube, Dear Clay, das Buch, erklärt, sage ich auch gut, in diesem Brief, dass ich an die Materie oder an den Ton geschrieben habe, weil ich wie so fast wie meine, ja, nicht Liebe, aber wie so das, fast der emotionale Aspekt mit der Materie beschreibe. Und ich komme wirklich weiter durch das Machen.
Nicht nur Materialrecherche, sondern auch geschichtliche Recherche in diesem Fall. Du hast so ein bisschen das Schicksal und die Geschichte der Textilarbeiterinnen in der Textilindustrie der Ostschweiz recherchiert und da immer wieder Referenzen, visuelle, aber auch so Anekdoten reingeholt. Du hast selbst dort gearbeitet. Ist dieses Buch einerseits eine Reflexion von der Geschichte oder gibt es da auch eben diesen persönlichen Aspekt, wo du weggetreten bist von dieser Textilindustrie und dann zurückgekommen bist in einer anderen Rolle und gesagt hast, okay, ich reflektiere auch einen Teil von meiner eigenen Biografie vielleicht?
Ja, ich glaube, während Covid habe ich viel gelesen und vor allem mein Buch, das heißt The Golden Thread, How Fabric Changed History. Und da habe ich wirklich gemerkt, dass diese Textilzeit in St. Gallen mich ja sehr geprägt hat. Wir hatten Kurzarbeit, als Jakob Schlepfer aufgekauft wurde, wurde ein Lohnsticker entlassen. Es gibt auch viele Wörter, die ich spannend finde, eben wie Lohnsticker. Das sind wirklich so Begriffe von dieser Industrialisierungszeit. Und ein anderer Begriff ist Heimarbeit. Der kommt von der Proto-Industrialisierung. Und das ist, wenn die Arbeit viel eben zu Hause passierte. Und das ist eigentlich noch eine Abteilung bei Jakob Schlepfer, der Textilfirma, die noch so heißt, Heimarbeit. Also jetzt weiß ich nicht mehr, aber als ich dort arbeite, hieß das noch so. Und das ist auch viel oft Frauenarbeit, die man nicht sieht, also unsichtbare Arbeit. Das ist immer noch ein aktuelles Thema jetzt, auch immer mehr, weil ich Mutter geworden bin. Ja, all diese Sticker verschwinden, viele Textilindustrien, also man kann sie wirklich bald auf der Hand zählen. Und als ich Textilsein abgeschlossen habe, waren es noch 30, 20 Firmen, aber jetzt ist es wirklich am Verschwinden. Und das beschäftigt mich und ich will dieses ganze Wissen ansprechen, auch das verloren geht eigentlich, auch mit diesem Buch und mit dieser Arbeit.
Du hast eben in deiner Recherche mit der Fotografin Ladina Bischoff 27 verbliebene Trocknetürme und Hängetürme fotografisch dokumentiert und es scheint einfach ein sehr großes Netzwerk gebraucht zu haben für dieses Projekt. Ist es dein Naturell, so zu arbeiten oder musstest du ein bisschen über deinen eigenen Schatten springen, zu sagen, okay, es ist wie ein mega kollaboratives Projekt und ich muss alle Leute begeistern, damit es überhaupt möglich wird?
Es ist nicht immer so. Ich glaube, das Trocknetürme-Projekt war wirklich speziell, weil ich musste halt so viele Leute finden für verschiedene Sachen. Ich musste Techniker finden, ich musste den Stoff finden. Ich habe jetzt die Stofffirmen besucht, ich musste Bewilligungen einholen. Ich habe eben all das Geld selber gesammelt. Die Techniker am Ende, das war echt schwierig, jemanden zu finden, der in dieser Zeit frei war. Und dann gab es noch fast unfair, also es gab so viele, das Leben halt spielt eine Rolle und das habe ich, glaube ich, so eingefädelt in das Buch. Ja.
Wann wusstest du, wohin du gehen willst?
Ja, irgendwann musste man halt die Daten fixieren. Ich habe wirklich total nicht gewusst, dass das Projekt solche Dimensionen nimmt. Und jetzt so kurz gefasst, ich erzähle es oft, ein Jahr habe ich auf die Bewilligung gewartet, ein Jahr habe ich Geld gesucht, dann wurde ich schwanger, dann habe ich es verschoben und dann am Ende waren es 4 Jahre, aber das hätte ich nie gedacht. Weil es ist eine ganz einfache Idee. Ich wollte nur den Turm wiederbeleben, so kurz gesagt. Und als ich das erste Meeting hatte mit dem Stiftungsrat vom Tröckneturm, als sie mir irgendwie sagte, ja, aber Frau Becher, das ist nicht ein Budget von 50.000, das ist 200.000, dann wusste ich so, was?
Die erste Seite, wenn man das Buch aufmacht, ist eigentlich ein E-Mail genau. Mit einer Absage. Genau. Und der Endzustand ist eigentlich ein ganz kleines Leporello, oder 8 Seiten. War das von Anfang an klar, dass das wie separat ist oder dass sie ganz verschieden funktionieren, die Teile?
Nicht ganz, aber es hat eigentlich auch einen praktischen Grund, weil ich brauchte das Bild natürlich vom Turm. Das heißt, ich musste die ganze Installation vorher machen, weil wir wollten ja das Buch an der Vernissage des Tröckneturms. Das heißt, ich musste die ganze Installation im Juni haben wir das gemacht, dass ich die Bilder habe, dass es noch ins Buch kommen kann für die Druckdatei.
Das heißt aber, ihr habt aufgebaut und wieder abgebaut?
Oder ja. Aber das war eigentlich noch gut, muss ich sagen. Ich konnte wie die Installation testen. Ich wusste, okay, was fällt mir, was geht noch nicht. Und dann war ich parat für im August. Also es war eigentlich ein guter Testlauf. Aber auch ein Schock, weil als ich da ankam, man sieht es nicht auf dem Bild hier, aber es hatte eine riesen Baustelle vor dem Turm. Rot-weiße Abschrankungen und ich hatte wirklich wieder so einen halben Herzinfarkt, weil es war so, das hatte mir niemand gesagt und das war auch eine riesen Leere, öffentlichen Raum, no control. Und auch, was ich unterschätzt habe, kann ich sagen, ist das bewegte Bild. Ich habe viel Bildmaterial von Ladina und wir haben zuletzt noch ein Video gemacht, aber das habe ich unterschätzt, ja.
Du hast gesagt, ihr wolltet das Buch zur Eröffnung haben. War es von Anfang an ein Plan, ein Buch darüber zu machen oder war das wieder nach 4 Jahren?
Nein, das war von Anfang an die Idee. Ich wollte die Textilindustrie ansprechen, dass es diese Form genommen hat und so persönlich geworden ist. Das war nicht der Plan. Aber auch bei der Geldsuche für das Projekt habe ich das immer auch eingefädelt. Also ich wusste auch, dass das dann auch mehr Gewicht gibt. Es gab auch Rahmenprogramm während der Installation und das hieß Poesie des Trocknens. Und da musste ich ja auch die Thematik finden, welche Leute will ich einladen, was will ich dann erzählen, welche Ebene will ich da ansprechen. Ja, all diese Sachen. Und ich glaube, heutzutage ein Künstler zu sein, heißt auch all das. Aber eigentlich bin ich ja so frei, ich konnte machen, was ich will. Weil ich habe es selbst initiiert. Niemand konnte mir reinschwatzen. Das heißt, war auch eine Riesenfreiheit eigentlich.
Dann kam ja die Eröffnung, ist dann alles Stand, die Leute kommen, die schauen sich dann an. Wie war die Rezeption? Kamen da auch Leute aus der Industrie? Wie war das Echo so?
Ja, ich glaube, es hat viel Leute in St. Gallen bewegt. Viele Leute haben, wie ich, den Turm nie belebt gesehen. Und viel ältere Leute, muss ich sagen. Ich hatte ein extremes Glück mit dem Wetter. Es war gutes Wetter, fast für 3 Wochen. Am letzten Tag hat es angefangen zu regnen, also es hat sonst fast nie geregnet. Es hat, glaube ich, schon viel aktiviert für mich und das freut mich natürlich schon sehr. Und das Buch hatte auch fast mehr Echo.
Am Anfang ist ja diese Absage und ganz am Schluss kommen diese historisch einordnenden Texte. Sie adressieren auch viele problematische Aspekte des Koloniale auch, was da mit reinspielt. Es gibt auch Kinderarbeit und solche Themen, die da angesprochen werden. War das wie klar, dass das wie ein Gegenpunkt ist zu deiner Stimme?
Das hatten wir auch eigentlich von Anfang an im Konzept bei den Bewerbungen für die Gelder. Und Andreas Zanker, das ist eigentlich eine schöne Geschichte, weil ich habe ihn kennengelernt in Amsterdam, lebt auch in Amsterdam. Und es war mega lustig, weil irgendwann war ich im Wirtschaftsarchiv im Glarnerland und er war auch da. Also wir waren zufällig im gleichen Moment im Glarnerland, im Wirtschaftsarchiv recherchieren. Und dann, ja, als er mir über seine Recherche über die ganze Kolonialgeschichte erzählte, war es ihm klar, dass ich das schon auch reinbringen will, weil das ein wichtiger Aspekt ist der Ostschweizer Textilindustrie. Und von dem her, ja, finde ich das gut, auch dass die Texte vielleicht ein bisschen trockener sind. Aber es ist mir wichtig, dass das drin ist, weil es diese ganze Ostschweizer Textilindustrie ja anspricht, aber auch weltweit. Es ist ja nicht nur Schweiz.
Ja, so die Mechanismen ja. und was da alles drin ist.
Aber ich muss sagen, Michael Gnehm hat danach einen sehr schönen kleinen Text geschrieben, als diese Buchvernissage hatten in Zürich. Und er hat eine Göttin angesprochen, die ich nicht kannte, sie heißt Ananke. Ist die Göttin of Necessity oder something. Wenn ich eine zweite Edition machen würde, würde ich, glaube ich, irgendwie diesen Text noch reinlegen. Weil es wäre wie ein Afterword. Super.
Vielleicht nochmal den Bogen zu deinen Skizzenbüchern, die auch ausgestellt sind hier in Winterthur. Darin findet man Fotokopien von anderen Büchern. Du sprichst von Büchern, die du bestellt hast, die du gelesen hast, von Bibliotheken. Auch eine Keramik von dir trägt den Titel «There is people that don't read books». Welchen Stellenwert haben Bücher in deiner Welt?
Ja, sehr wichtig. Als Objekt, als Raum, würde ich sagen auch. Und Seth Siegelaub, der Sammler, Kunsthistoriker, hat mich sehr geprägt in dem Sinn, dass er sagt, das Buch ist ein Medium der Kommunikation, aber auch ein Präsentationsmittel. Und ich glaube, für mich ist es wirklich so. Ich glaube, mit dir, Clay, habe ich realisiert, wie das Buch eine viel größere Reichweite hat, aber auch wie, ja, es ist wie fast wie eine Visitenkarte, kann es sein. Aber man kann halt viel mehr Information rein verschachteln und eben wie meine Skizzenbücher sind so wichtig für mich, ist das Buch so wichtig, dass ich diese Information auch so verdichtet, konzentriert wieder zusammenfassen kann, ja. Und der Titel der Keramikarbeit ist lustig, das war eine Studentin, ich hatte einen Workshop an der Schule in Stuttgart. Und das war eigentlich eher fast eine nicht traurige Geschichte, aber es war eine Studentin, die war Rassismus ausgesetzt in Deutschland. Und sie hat das so gesagt zu mir, there is people that never read books, zum sagen, they are not open, oder sie sind nicht, ja.
Tauchen nicht ein in anderes.
Ja, und das hatte mich wirklich so, fand ich so einen starken Satz und den habe ich dann übernommen. Ja, ich glaube, Bücher ist auch Wissen. Und Text hat immer mehr Platz eingenommen in meiner Arbeit und wird, glaube ich, auch so bleiben.
In unserem Podcast behaupten wir ja eigentlich, dass ein interessant gestaltetes Buch in der Regel interessante Geschichten voraussetzt, die darin verhandelt werden. Und ich finde, Forget Me Not ist hier ein wunderbares Beispiel, weil es eine Geschichte ausgräbt zu einem kleinen Punkt und daraus wieder ein ganzes Universum eröffnet. Und diese Vielschichtigkeit auch in der Recherche und in der Präsentation finde ich ein schönes Beispiel, was alles passieren kann, wenn man einen Faden aus dem ganzen Gewebe herauszieht und diesen dann eigentlich wieder neu verknüpft.
Ja, man spürt bei diesem Projekt auch die Passion der Künstlerin, das ist gut spürbar, ihr Interesse an all den Facetten des Projekts und ja, fast überbordender Enthusiasmus ist im Buch zu spüren. Wahrscheinlich hatte sie noch viel mehr Material und sie hat ja auch gesagt, dass es für sie wichtig war, diese Deadline zu haben, um auch mal abzuschließen mit all diesen Facetten, die sie erkundet hat. Ich finde, es liest sich zum Beispiel sehr leichtfüßig. Es ist nicht so, dass man jetzt, wenn man ins Lesen kommt, da irgendwie denkt, okay, das ist wirklich eine Länge, aber wenn man es so unter den Arm nimmt und losläuft, hat man das Gefühl, okay, es könnte auch ein bisschen handlicher sein. So.
Dieses Verhältnis von Prozess und Resultat vielleicht, wenn man das so hart trennen will, was sie ja nicht macht, der Prozess ist ja Teil vom Endprodukt, sage ich jetzt mal. Wir werden darauf noch zu sprechen kommen. Die Recherche füllt aber eigentlich das ganze Buch.
Genau, und du sagst, wir werden darauf noch zu sprechen kommen. Der zweite, auch sehr stark involvierte Protagonist bei diesem Projekt war der französische Grafiker Rudy Getsch. Er studierte Grafik an der Rietveld Akademie in Amsterdam und an der Jan van Eyck Akademie in Maastricht, beides in Holland auch. Er lebt und arbeitet heute als selbstständiger Grafiker in Amsterdam. Bei diesem Projekt fungierte er aber auch als Verleger. Seit 2018 hat er einen eigenen Verlag mit dem klingenden Namen Building Fictions. Und neben Büchern publiziert er aber auch Platten von obskuren und vergessenen Musikerinnen und ist manchmal auch selbst als Illustrator und Künstler tätig. Wir haben uns mit Rudy online getroffen, um über seine Praxis als Gestalter, aber insbesondere über den Prozess in der Produktion von Vergissmeinnicht zu sprechen. Äh, Maybe to start off, how come you are active in so many different fields? Has that always been part of your practice to do so many things in parallel?
It's a good first question because I've been struggling with this for quite a while, like this idea of how you represent what you do, how you present it to the public. I think the approach and the process of making those different things is still this of a designer somehow. But maybe there's like multiple responses to this question. There is the fact that I like to kind of take on this role of an amateur. So I'm quite curious. I like to explore things that I'm not necessarily educated in doing. Maybe there is also a little bit of I get easily bored with what I'm doing for a while. So I kind of want to challenge myself a little bit more regularly. So I think this plays definitely a role in, yeah, feeling like you can tackle something even though you're not fully sure whether you're legitimate to do it somehow. There's also, I think, something very straightforward, which is opportunities that come along the way. So what people ask you for. And for some reason, sometimes people ask you for things that they see in you that you maybe didn't see in yourself at first. But in a way, it's all kind of interrelated. When I end up doing an installation for a space that is more autonomous, it still maybe connects to a commission that was originally given to me as a designer. When there is a piece of writing that I want to work on, it will also connect to maybe a drawing I've made years prior or an experience I have. So all of these things are sort of interconnected, I think. If your role as a designer is confined to, I don't know, like the usual role as a communicator or working with print or whatever, I think, yeah, you will stay within these boundaries. But if the commissioner is more open to letting your role being more porous with the one of the architect, of the scenographer, then you start seeing that there are bridges that can be built between these practices. And yeah.
Today we meet to talk about Forget Me Not, a book that you did with and for a Swiss artist, Stephanie Bechler. You did already a publication with her beforehand, which was called Dear Clay. That's another beautiful book. At what moment did you enter the project?
Through these first process of making Dear Clay together with Stephanie, there is something that really became clear and apparent, which is that the process that she goes through is really a very generous entry point for a reader to understand her work. And I think this is maybe not necessarily something she would consider at first, because she was maybe more interested in like trying to reveal the final form of the work. But through like this relationship that we built and these discussions and dialogues, we realized that there was a huge value in revealing just this research of hers as material for publishing. So that's how we decided to publish Dear Clay and focus on these sketchbooks. And I think that there is something that in the new book, in Forget Me Not, is still very present, but in a slightly more edited and designed form. The second layer, the red layer, the journal, which is present in Forget Me Not, is present to reveal that research that that she went through for that new project about the drying towers. But yeah, her email was basically sent at the end of 2021. So that's like 3 years or so in the making. Then she came to the studio for a long visit. She came with a big bag and she drops everything on the table. And she's like, Rudy, I want to make a project about this Trocknerturm. And she has to explain to me, of course, what is this tower about, etc. And but in her mind, everything is kind of already there. And on the table, everything is already kind of there because the research is already present. So it's through many discussions, dialogues, meetings that we slowly together understood that the book needed to take the form it took and be a little bit more than just representing this quite monumental gesture on the tower as an artistic intervention. And we realized slowly that, yeah, there was a role for the book to reveal both the research, but also these towers that are remaining in the country.
So this decision to document all the Trocknertürme, did that come from you or was that Stephanie's desire? Or how come Ladina Bischoff started to document it in a really precise way?
I think it came from our discussions. And at some point, we realized that beyond the one tower in St. Gallen, there was a need to create a sort of atlas of the 27 remaining ones, and that this could become a sort of interesting conceptual approach in framing the overall book somehow. And then Stephanie was looking into photographers, and she suggested Ladina. And Stephanie is she's a bit of a crazy hard worker. When she has a thought, she follows it through. And she basically contacted Ladina, and they went together to document those buildings. So that was fantastic. And it's something that came along the way through discussions.
So we have at the bottom this really clear documentation of the remaining towers. And then this is set also with a strict kind of grid and gives the baseline of the book. And at the top, you have this red layer that reveals the research of Stephanie and really more a stream of consciousness. Can you tell us about that?
It is exactly what I mentioned during her first visit. She brings these books, this research, all this material, these photos. And this is basically the raw material of the journal. And by looking at these photographs, because Stephanie takes a lot of photos of her process with her phone when she travels, she also takes a couple of notes, but she doesn't really have like a practice of like note-taking or journal-taking. And through these meetings together, I kind of pushed her. If we were to open the research, there would be a really big need to also, basically explain it through texts and create this journey by writing, which is, I think, where a big chunk of the work went, basically. It's the process of putting this red thread together. I mean, it is more or less chronological if you follow the storyline, but the editorial process and the very long one was in picking what material would enter the journal and how to basically structure it together. I mean, actually, the first page is an email from the foundation that explains why they cannot allow her to create this installation on the tower in St. Gallen. And the 399 pages that follow are basically there to explain how she did manage to make that intervention and all the different threads that she encounters along the way. And it's about maybe complexifying our understanding of what research means. In her case, research is also like involving anecdotes, life experiences, references that can be historical, architectural, or about the design industry in Switzerland. So all of these elements basically play a role to create a sort of non-hierarchical, sort of democratic way of looking at research as such. When you read Stephanie's voice, I think it's quite an easy read. It's super generous. She tackles like so many subjects. And I think there is a certain actually lightness to her writing, which is a great balance to this weighty book with a bit of a dusty subject maybe. Yeah.
And talking about the balance, we were wondering, because we have now these 400 pages of documentation of the process and research, and at the end, 8 pages that show the final installation at the Trocknerturm. How did you end up with this very extreme, like, short and long version? And was this an idea that started very early, or?
From my side of things, as both designer and publisher, I'm trying to produce books that go beyond the format of the catalog, let's say more standard catalog. So from my personal perspective, the interest in publishing the book was to create an object that can exist without the installation, basically, and vice versa. The installation also can exist without the book. If you were there to see it, you could see that its impact was one that goes beyond the research that is present in the book, basically. So they're like basically seen, meant to be existing both together and also like independently. Then I still like the form of the insert because we decided to make a Loporello, which brought something of like a verticality that is present in her installation and that was maybe missing in the book. So I think it's also like the only element that's printed in full color. So despite its like slimness, it still kind of becomes this very generous last thought when you open the flap and that you discover it. And I think that its impact is still lasting in that sense.
The black printed documentation of the architecture and the stream of consciousness in a way, red, And they overlap, of course. I mean, you put a system in place, obviously, to allow those overlapping things. What's the printing process? Because the red as an offset color usually would not cover the black.
So maybe it's a good moment also to say thank you to Ladina, because she was okay with that gesture. And I think that maybe not every photographer would have been okay with that, you know, after having been through the process of traveling the country, taking the photos, like allowing the designer to make such a gesture like of overprinting is great. I think conceptually the idea is very straightforward in the book, you know, like it was to sort of mimic these long strips of fabric that were hanging from the top of the towers. This is why the red images are aligned from the top of the page and they fall down. And somehow there was also a reflection in like relation to Stephanie's installation. You know, the fabric was perforated. So this act of the perforation to mimic the punching card that was used to embroider this flower in St. Gallen is now mimicked by the raster of the images somehow. And we create this sort of like transparency game, which also gives a textile feeling to the images themselves. The red is explained by the color that was used to dye the fabric. It's this Turkish red, which is also very much discussed and addressed in the book itself. And to go back to the more technical offset printing question. We printed in at a very good printer in Amsterdam. They're called Robstolk. When I went with the file, I already had prepared everything with the idea that we would have to trap the color out of the black, basically. But I wasn't fully sure whether technically the printer would be up for the challenge, because of course we're dealing with raster images that have a very thin raster at times. But they were not very concerned, and the lithographer basically took on the file. So basically, there's no black behind the red, and this is why the red stays opaque. But it's a UV offset press, so that's maybe also important to mention, which means that there is a UV light at the end of the press, so the printing sheets are dried instantly, which is also kind of interesting in relation to the overall project, because it was all about these drying towers and about like having this fabric that would be like hanging outside for days in order to dry. And then in that case, we're using a machine that dries it instantly through light. So that also is a technical sort of element that facilitated.
Stephanie told us that she was not such a big fan of the red in the first moment. And also we talked about the sticker that is part of the book, the reflecting little catchy sticker. But this was something more hard to accept for you, as we understood.
It's not like it was hard for me. It's more, I think it was very clear early on that Stephanie wanted to work with this sort of holographic reflective type of materials for her installation. And we had constantly discussions, do we need to translate like that type of color realm within the realm of the book or not? But there was still like a little need to maybe make a connection to her installation. And I think we came up with this idea of bringing the sticker on the outside as a sort of material connection somehow. And I mean, we could have explored it through, you know, foil stamping the cover with a holographic foil as well somehow. But we went for something that was a little bit more muted, to my opinion, a bit more poetic and subtle than having that holographic foil on the cover itself. So it's a nice touch. It's a small detail that still connects to the final work.
Obviously, making books is also trying to understand the craftsmanship and working with the printer, with the binder, to find the right solution to maybe a concept or a problem that you created as a designer. And then also craftsmanship was at the heart of this project, right? I mean, it's a book crafted to talk about a craftsmanship. Did that part immediately draw your attention?
For sure. But I guess that's also why we ended up making this second book together also, because she sees that when I'm trying to make a book, I think like every designer, it's also about crafts and about exploring the form materially, what it communicates behind just the printing as an object. I think it's about a choice of materials, of papers. In the book, we have like, I don't know how many, 3, 4, 5 different papers. And all of these papers, they have a different hand, they have a different feeling. I think maybe there's also something interesting, which is the paper we use on the cover is not really what we intended to use originally. I think we wanted to use like more of a fabric, linen type of cover so that it's more referential to like a library book in some kind of way. To be honest, for budget reasons, we ended up going for this paper on the cover, which is not cheap, but still cheaper than working with fabric. And actually, this is an amazing coincidence. It's an amazing event in the process of making the book because you are forced making this decision in some kind of way. And it landed great because I wouldn't change the material of the cover for anything today. It's interesting, this question of craftsmanship, how we can like together with the people we work with, the printers, the binders, discuss and find solutions that go, that maybe are a little bit beyond the scope of what was expected at first. And I think that's something that also Stephanie enjoys, which is discussing these materials, what they communicate, how they feel in your hands. And that's something I also really love exploring when I design a book.
Maybe we should shortly go back to the font.
Yeah, if you want.
Yeah.
So maybe to backtrack a bit, because also I love synchronicity and coincidences. It's a font called Monument Grotesque, designed by the design studio von St. Gallen. The font itself is called Monument. And in the process of working on this book, the main, I guess, goal was to sort of monumentalize those buildings. An attempt from my side at making something cliche and sort of very standardized and Swiss in that sense for the first layer of the atlas itself, displaying the architectural content, the photos of Ladina. The journal, yeah, I think it's set in Garamond Micro. It's just a very standard font, which I like because of how it looks in small type size. And then the script font is Shelley. And I mean, it's true that I like these script fonts and I've used them in multiple projects. In this context, I think there is something in the script font that is to her connected to the thread, to the handwriting, to a sort of history of textile and as well. And there is something a little bit romantic to it, which also felt quite appropriate in this idea of like forget-me-not being the name of a flower, but also the name of like a word that would refer to this idea of not forgetting this history of the textile industry, not forgetting these buildings. So there is something very like a little bit romantic and poetic in this gesture in that sense. And for the last connection, I think there is one page in the book that shows the cover of an architecture magazine that is called Architese. And we included in there because they have published, I think, the first article ever written about these towers, these buildings. And if you find that page, you will see that the cover uses one of those fonts as well. It's always, I think, the complex part, no, like font choice. And often I just really go quite basic. I really love using Arial Times, the most standard system fonts. For this book, I would have used Helvetica. I just stumbled upon Monument. And I think the name of the monument and all of these things, the fact that they were from St. Gallen, sort of like it was too perfect to ignore somehow, you know?
Die zwei Gespräche zeigen, glaube ich, was möglich ist, wenn sich zwei Menschen in einem Projekt begegnen, die beide so prozessorientiert arbeiten und den Dialog führen wollen. Ich glaube, für mich ist tatsächlich so die Frage, wo ist dann das Ende? Wo hat man ein Ende gesetzt?
Was ja auch total gut zu diesem langen Prozess passt, diese Gegenüberstellung der langen Recherche und der vergleichsweise kurzen, temporären Installation, ist im Buch quasi 1:1 materialisiert und konzeptionell macht das irgendwie Sinn. Vielleicht wurde es leicht überstrapaziert, aber je länger man das Buch bei sich trägt, desto mehr kann man diese Länge auch ein bisschen verzeihen. So.
Ja, ich glaube auch die Verwobenheit, also ein schönes Wort in diesem Projekt, aber diese Türme stehen ja nicht nur als Produktionsort in der Geschichte dieser Region, sondern da treffen ja eben ganz viele Themen aufeinander und ganz viele Geschichten, die da zusammenkommen oder wieder auseinandergehen. Und ich glaube, das Volumen und die Detailliertheit des Projektes wird dem gerecht? Vielleicht die Frage von, was die Präsentation, da man das finale Kunstwerk von Stefanie Bächler, also die Installation, ist wirklich total separat zu sehen. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch gelungen dann in der Grafik, dass man sagt, okay, es gibt das Buch und die ganzen Geschichten und dann gibt es die Arbeit von Stefanie dazu.
Ja, genau. Und die ist ja auch sehr delikat und leicht, oder? Es ist eine Gegenüberstellung von dieser recht groben, massiven Architektur und aber diesen ganz leichten Stoffen. Es gibt auf der Webseite von Stefanie Bächler auch Videos dazu. Diese kann ich sehr empfehlen und da sieht man auch wirklich, wie diese Stoffbahnen dann auch mit Elementen wie dem Wind und dem Licht interagieren.
Das ist ein großes und ein bisschen schweres Buch. Ab jetzt steht es ja in unserem Büchergestell. Du darfst es jetzt ablegen.
Ja, das ist auch ein guter Ort für dieses Buch. Ich freue mich dann in ein paar Wochen oder Monaten gelegentlich wieder da einzutauchen. Ich habe sicher schon wieder ein paar Sachen vergessen. Und das ist auch das Schöne bei diesen lexikonartigen Objekten.
Nicht nur für die schönsten Schweizer Bücher gibt es jeweils einen Jurybericht, sondern auch für die Goldene Letter. Und wie immer lassen wir uns diesen Text von einer KI-Stimme vorlesen.
Das anspruchsvolle Layout und die qualitativ hochwertige Produktion bieten einen idealen Rahmen für den Inhalt dieses Bandes. Selbst wenn man sich noch nie mit dem Thema befasst hat oder es zunächst für uninteressant halten könnte, lädt die mutige, gleichzeitig sorgfältige Gestaltung des Buches dazu ein, sich diesem zu widmen und tiefer einzutauchen zu wollen. Forget Me Not setzt sich mit den fast in Vergessenheit geratenen Trockentürme der Ostschweiz des 19. Jahrhunderts auseinander und präsentiert diese nicht nur als Relikte, sondern als lebendige Motive, die durch künstlerische Intervention neu interpretiert werden. Eine Herangehensweise, die diesen Bauten neues Leben einhaucht und ihre Geschichten für ein zeitgenössisches Publikum erlebbar macht. Bilder, Archivmaterial, Notizen, Anekdoten und Korrespondenzen in signalroten Farblayern neben sachlich gesetzten Texten werden von Schwarz-Weiß-Fotografien der verbliebenen Türme begleitet. Diese Mischung aus objektiver Analyse und persönlicher Auseinandersetzung lädt die Lesenden dazu ein, das Thema aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten und die kulturelle und historische Bedeutung dieser Bauwerke besser zu verstehen. Die Gestaltung zeichnet sich durch eine überraschende wie harmonische Mischung typografischer Traditionen aus. Ein Layout im Schweizer Stil, das für Klarheit und Ordnung sorgt, wird einer sorgfältig integrierten, kalligrafisch anmutenden Schrift gegenübergestellt, die einen starken Kontrast bildet, ohne dabei dekorativ zu sein. Diese Kombination schafft einen visuellen Dialog zwischen Präzision und Kunstfertigkeit, der die Interaktion der Leserschaft mit dem Inhalt fördert. Im Wesentlichen zeichnet sich Forget Me Not durch die zeitgemäße Darstellung historischer Themen, den meisterhaften Einsatz von Typografie und einer Erzählweise aus, die akademische Forschung und persönliches Erzählen perfekt verbindet.
Jonas hat am Anfang gesagt, es wird ein bisschen eine längere, komplexere Sendung. Sie war aber sehr spannend und es ist toll, auch Bücher aus der ganzen Welt besprechen zu dürfen. Wir kommen langsam sicher zum letzten Teil unserer Folge. Alle Infos zum besprochenen Buch und zu unseren Gästen gibt es wie immer in unseren Shownotes.
Wenn ihr unsere vergangenen Episoden hören wollt, könnt ihr das auf Spotify oder Apple Podcast tun. Dort könnt ihr uns ein paar Sterne verteilen oder auch einen Kommentar hinterlassen.
Und wie am Anfang gesagt, wir haben eine neue Website, www.nichtnurschön.ch. Die URL ist die alte, der Look ist neu. Direkt auf der Webseite könnt ihr auch den Newsletter abonnieren, den wir ab Januar 26 verschicken.
Und wenn ihr Interesse an unserer ersten Publikation habt, von der wir am Anfang der Episode gesprochen haben, könnt ihr diese online entweder bei Präsenz Editionen in der Schweiz bestellen oder direkt bei Squama Recordings in Deutschland.
Und nun sind wir schon beim Ausblick auf die nächste Folge. Es wird nämlich die letzte sein der Staffel 3. Und dafür sind wir nach Amsterdam gereist und darin geht es um publizistische Aktivitäten in Zusammenhang mit pädagogischen Konzepten. Zwei Welten, die näher sind, als wir uns vielleicht gedacht haben. Wir freuen uns, wenn ihr wieder mit dabei seid und danke fürs Zuhören.